Liebe Gemeinde, in der Regel suche ich Predigtexte anders, als ich den gesucht habe. Bei dem ist mein Enkel schuld, wo wir in der letzten Ferien waren, ich noch nicht so gut zu Fuß war und er nicht so Lust hatte, irgend sonst etwas zu machen, hat er gefunden, wir zwei könnten doch in die Zelle matt und du willst dort sicher gerne einen Kaffee trinken. Wir sind mit der Seilbahn in die Zelle matt rauf. Und als wir dort so gesessen sind, sagt er plötzlich, welche Bahn hat dein Vater gebaut? Dann habe ich gesagt, dein Urgroßvater hat die Käserrückbahn geplant, war für die Statik verantwortlich gewesen, und dass die beiden Stationen und die Masten sicher stehen. Und dort ist mir aufgefallen, von der Selematte aus sieht man das noch viel besser wie vom Iltios von Unterwasser. Und vor allem dann der spezielle Masten, wo sich mein Vater daran Zähne ausgebissen hat, weil es dort mal so einen Mast nicht gegeben hat, dass er steht eigentlich am Abhang. Und scheinbar hat es keinen anderen Ort gegeben, um den herzumachen, weil bis zu dem Mast sind schon fast 1200 Meter, wo es keinen Mast hat, weil es eben viel zu weit runter wäre. Mein Vater hat einmal geplant, hat berechnet und hat das Ganze dann eingereicht. Und bei der Baubewilligung hat das Bundesamt für Verkehr zurückgeschrieben, sie können die Bewilligung nicht erteilen, sie haben niemanden, der das nachrechnen und kontrollieren kann. Also das Problem ist, das ist nur eine Stütze, aber der Masten hebt eigentlich an diesen zwei Erdanker, die, ich weiß nicht, etwa 15, 20 Meter in Felsen hineingehen. Ja, was jetzt? Irgendwann, als er sich mal wieder gemeldet hat, haben sie gesagt, ja, sie seien am Suchen, am Abklären. Und dann hat er die Adresse bekommen von, ich glaube, ein paar Ingenieure und einem Physiker von der EMPA in Dübendorf. Sie sollen zusammensitzen und sollen das berechnen und dann einreichen. Das haben die gemacht, hat noch einen Sicherheitszuschlag gemacht und das Bundesamt für Verkehr hat das bewilligt, Stempel drauf. Und seit dem 72 steht der Masten und hebt. Für meinen Enkel ist es aber noch viel interessanter gewesen, als ich ihm noch erzählt habe, weißt du, Gegengewicht, die vier Seile, wo die Seilbahnen drauf fahren, hat jedes 105 Tonnen. Also es sind 4x 105 Tonnen oben auf dem Käserrück. Und das ist nicht so ganz einfach gewesen. Und dann sagt er so, ja, wäre das nicht einfacher gewesen, man hätte die Gewichte im Iltios unten gemacht. Und dort ist mir in den Sinn gekommen, dass das Bauarbeiter in den 70er Jahren auch gesagt haben, weil das ist recht mühsam gewesen. Zuerst mit einer kleinen Last auf der Iltios rauf, Eisen, Zement und Sand und dann mit einem kleinen Baubändchen alles einzeln auf den Käserrück rauf. Und was sie den Techniker von der Von Roll Habecker, der Seilbahnfirma, gefragt haben, hat er gesagt, ja, das muss man so machen, damit das Berghaus nicht nach oben zieht, dass es oben bleibt. Aber das ist natürlich ein Witz gewesen, aber von der Technik her leuchtet das ein, dass das so wahrscheinlich einfacher geht. Ja, dort, irgendwann nachher habe ich gedacht, also das mit Fundament und Heben, da hat es doch auch noch einen Bibeltext und da könnte man doch auch noch ein bisschen etwas damit machen. Und so komme ich zum Gleichnis, das wir vorhin gehört haben in der Schriftlesung. Das Gleichnis vom Hausbau, das ist der Abschluss von der Bergpredigt. In der Einleitung heißt es Matthäus 5, dann begann er zu reden und lehrte sie. Und mit der Bergpredigt, mit diesen verschiedenen Bildern und Gleichnissen, beantwortet Jesus ganz viele Fragen von den Jüngern und von den Interessierten. Zum Beispiel, wie gilt das? Oder wie ist das aus deiner Sicht, Jesus? Wie sieht das aus mit den alttestamentlichen Weisungen? Oder was ist wichtig für unser Leben? Also der Text vom Haus auf Felsen oder vom Haus auf Sand, das ist nicht einfach nur ein Gleichnis für sich, sondern da packt Jesus einfach nochmal seine Aussage aus der ganzen Bergpredigt zusammen und sagt, das müsst ihr alles so als Ganzes anschauen. Da hat es ganz viele Sachen drin. In der Bergpredigt sagt Jesus immer wieder, ihr aber habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Oder aber Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder auch nur zürnt, der soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Und das, was im Griechischen heute meistens mit gottlos übersetzt wird, heißt eigentlich Hohlkopf oder Hirnloser. Und wenn man das jemandem sagt, dann spricht man dieser Person ja das Leben, die Lebensexistenz ab. Das ist so ein Vers, der im Unti einmal rechte Diskussionen ausgelöst hat. In der Bergpredigt hat es noch mehr so Sachen drin, dass es nicht nur Sünde in der Tat gibt, sondern auch Sünde in Gedanken. Und da habe ich also dann den Widerstand von meinen Unterschülern schön zu spüren bekommen, so nach dem Motto, also denken kann ich doch noch, was ich will. Und dann sind wir dieser Spur eben ein bisschen angegangen. Ja, aber warum sagt das Jesus so? Was passiert, wenn ihr so denkt? Was passiert, wenn ihr jemandem sagt, du Hohlkopf oder du Hirnloser? Und so weiter. Es gibt noch ganz andere Möglichkeiten. Oder wenn ihr eurem Lehrer sagt, ich könnte dich umbringen. Natürlich macht ihr es nicht. Aber warum sagt ihr es dann so? Die könnte. Warum denkt ihr in diese Richtung? Das fängt euer Denken an, verändern und es ist nicht gut. In der Bergpredigt geht es also zuerst einmal ums Hören. Das Hören, wo etwas ist, was uns nicht immer einfach fällt. Manchmal hören wir etwas gern, manchmal hören wir etwas gut und manchmal wollen wir uns nicht hören. Oder wenn ich manchmal meinen Enkel sage, haben die Hörgeräte drin, was ist? Wenn sie reagiert, dann sagen sie, ja, aber die neuen Hörgeräte kann man mit dem Handy abstellen. Wenn ich nicht hören will, dann kommt nichts rein. Und ich denke, von daher kommt dann auch der Satz, der nicht so liebevoll ist, wer nicht hören will, muss fühlen. Und mir ist aufgefallen, meistens zitiert man den ja in Schriftsprache. Das klingt dann noch ein bisschen mit mehr Autorität und kommt noch ein bisschen mehr Gewicht über. Es gehört zu unserem Leben, zu hören, zu lehren und zu umsetzen. Aber irgendwann, je älter das wir werden, können wir Mühe über mit all diesen Stimmen, die auf uns einreden, die auf uns etwas sagen, sagen es Lehrer, Freunde, Freundinnen, Werbung, Mode, Politiker, Prominente und andere in diesem vielstimmigen Chor. Sie reden und wir wissen gar nicht mehr, auf was wir hören sollen. Und heute muss man noch viel mehr aufpassen, ist eine Aussage wahr oder ist sie falsch? Setzt einfach jemand etwas in die Welt und man kann es gar nicht nachprüfen. Und dann, je älter wir werden, ist immer mehr die Fragestellung, auf was kann ich mich felsenfest verlassen? Auf was ist mein Leben aufgebaut? Mit was steht und geht mein Leben um? Was sind meine biblischen Glaubensgrundlagen? Und vor allem wichtig, was treibt mein Glauben? Alles kommt auf den Standort an. Und alles, was ich aufgebaut habe, ist nichts, wenn es nicht auf einem festen Fundament, auf einer guten Grundlage steht. Und das ist es, was Jesus mit der Bergpredigt weitergeben will. Er will nicht nur Zuhörer haben. Es hat genug Leute gegeben, die das, was er gesagt hat, interessant und spannend gefunden haben. Jesus will mehr. Er will die Menschen nicht nur aufbauen und ihnen Zuspruch geben, sondern er will, dass sie das, was sie hören, eben auch ins Leben mitnehmen und umsetzen. Wer nur hören will, der wird nichts merken. Der wird nichts merken von dem, was in diesen Worten drin ist und was sie bewirken können im Leben von einem Menschen, wenn er unterwegs ist. Er wird nicht merken, dass die Worte für ihn sehr wichtig sind. Ja, mit dem, was Jesus sagt, geht es eben ums geistliche Überleben. Und das ist der Sinn von diesen letzten Vers in der Bergpredigt vom Hausbau. Und so macht Jesus unmissverständlich klar, wer mir gehören will, der soll auch umsetzen, was ich gesagt habe. Nach dem Hören kommt das Handeln. Und wenn das nicht passiert, dann ist das Hören eigentlich für die Katze. Hören ist ja gar nicht so einfach. Wenn eben das Zweite kommt, anwenden, ausprobieren, sich auf die Aussagen auslassen. Von daher kann ich sagen, wir sind Architekten von unserer Lebensbiografie. Aber so manchmal bringen wir unsere Gedanken, unsere Beziehungsgebäude wieder in Einsturzgefahr. Ich musste die Woche schmunzeln, irgendwo im Bündnerland, wenn sie so ganz einen speziellen Theaterturm bauen. Es ist um 10 vor 10 gekommen. Sie bauen den Turm mit Betonelementen aus einem 3D-Drucker. Er hätte schon diesen Sommer fertig sein, aber es wird nächsten Sommer, weil das Konzept, das man gemacht hat, hat irgendwie nicht funktioniert. Und ein Satz ist mir dann aufgefallen, wo der Architekt gesagt hat, ja, aber die Theorie war gut gewesen. Bei meinem Vater in seinem Ingenieurbüro ist der Spruch gehangen, sag mal, was ist denn Theorie? Antwort, wenn es gehen soll und geht doch nie. Und Praxis? Ach, frag doch nicht so dumm, wenn es geht und keiner weiß warum. Und weil ich gerade dabei bin, darunter hat mein Vater noch der andere Spruch gehabt, früher fusste mit V ich nicht, wie man Ingenieur schreibt, also phonetisch Ingenieur. Und dann, heute bin ich selbst einen. Und irgendwann meinem Vater dann später gesagt, du, was denken eigentlich deine Kunden und deine Architekten? Er sagt, ja, aber seit ich den habe, bin ich mit denen sofort im Gespräch, weil zuerst überlegen, könnte man den Ingenieur ernst nehmen oder nicht. Und wenn sie gefragt haben, kann man dich ernst nehmen, hat er gesagt, ja, ja, ich heiße Ernst, Ernst Steiger. Ich meine es so, wie es ist. Theorie und Praxis, das will Jesus zusammenbringen. Und das Gleichnis meint eben, dass wir da dranbleiben sollen. Aber etwas Zweites ist mir auch noch wichtig. Es heisst nicht einfach nur mal hören und dann immer auf Trab sein und immer umsetzen und handeln, wenn ich vorher vom Hören und vom Tun geredet habe. Es gibt auch Teile der Bergpredigt, die vom Gebet, von der Bitte reden. Und auch das gehört zu den Lebensgrundlagen. Und das ist auch ein Teil der Bergpredigt, wo Jesus sehr wichtig ist, eben, wo er gesagt hat und dass die Leute hören, wo ist der Ort, wo er Hilfe bekommt? Im Gebet, in der Zwiesprache mit Gott. Das ist auch ein wichtiger Punkt in unserem Lebensfundament. Und so gehört das, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat und dann am Schluss mit dem Gleichnis vom Hausbau zusammenfasst, zu unserem Lebensfundament. Und ich denke, erst in schwierigen Zeiten, in Situationen, muss sich zeigen, ob das, was Jesus im Gleichnis gesagt hat, ob das unser Lebenshaus festhält und ein gutes Fundament hat. Ob die Worte, die uns Jesus weitergegeben hat, einen rettenden Einfluss haben. Fundamentals können wir da brauchen als Wortspiel, wo entscheidet und wo das begründet, wo wir machen, wo wir denken und wo uns hebt. Ich denke, es geht viel, wenn es um unser Leben geht. Die Sturzgefahr ist immer gross. Und ich muss immer wieder schmunzeln, wenn heute Leute sagen, wenn man sie fragt, wie es ihnen geht, wie sie dran sind, wenn sie sagen, ja, ich habe ein paar Baustellen offen. Also man braucht das für dieses oder jenes eben auch als Redewendung. Und gerade in diesem Zusammenhang habe ich mir überlegt, ob Jesus das Gleichnis heute noch gleich wird erzählen, wie es jetzt in der Bibel steht, weil der Hausbau, der ist heute nicht mehr so spektakulär. Eine Seilbahn zu machen, ist vielleicht ein bisschen komplexer und würde mehr noch die vielen Aussagen von der Bergpredigt zusammenfassen. Da geht es um verschiedene Bereiche und alle zusammen, die fasst ja Jesus in seinem Gleichnis zusammen. Und vielleicht würde heute Jesus in diesem Zusammenhang so sagen, wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie eine kluge Frau, ein kluger Mann, die eine Seilbahn bauen mit der Bergstation, auf einem stabilen Felsen. Das könnte man vielleicht mal in eine nächste Revision von der Bibel als Vorschlag hineingeben. Im alten Orient, dort hat man natürlich die Häuser ein bisschen einfacher gebaut. Man hat sie einfach auf der Ebene Boden gestellt, nicht unterkellert. Das ist etwas, was wir heute weniger kennen. Heute ist es bei uns so, dass man sicher irgendwie ein kleines, einfaches Fundament macht oder dass man es eben gerade tiefer, dass man es grundsätzlich macht. Vor ein paar Wochen hat DMK in Schaffhausen ein Jubiläum gefeiert, 125 plus 1 Jahr die alte Kapelle. Also sie haben es letztes Jahr verpasst. Darum ist jetzt halt 125 plus 1. Und dort habe ich so nebenbei mitbekommen, man hat ja vor etwa 15 Jahren oder 16 Jahren einen Anbau gemacht. Und der ist nicht unterkellert, sondern der steht einfach auf drei langen Betonriegel oben am Bahngleis. Und schon in dieser Zeit, als ich weg bin, hat man irgendwann gewisse Fugen müssen anziehen. Und an diesem Jubiläum habe ich gehört, ja, man hätte vielleicht doch ein bisschen ein stärkeres Fundament sollen machen. Es hat sich wieder etwa innerhalb von 6-7 Jahren um 2 mm bewegt. Also wir haben die Fuge wieder müssen anziehen. Ich weiß nicht, wie lange das gab, bis man dann das Gebäude muss unterstützen, dass es wieder gerade kommt. Ich glaube, du hast etwa Musikprobe dort drin, oder? Also dann werden die Lieder dann vielleicht ein bisschen schief. Also ein gutes Fundament, eben, ich habe da ein Foto von einem Fundament, das ist heute bei uns keine Sache, da machen wir wirklich etwas rechts. Und spätestens beim Aushub oder wenn man vielleicht sogar eine Sondierbohrung macht für eine Erdwärmeheizung, dann merkt man, was man hat, oder wenn man anfängt zu packen, merkt man, ob dann schon Grundwasser reinkommt, ob man etwas muss machen. Heute wird man da nicht überrascht. Darum bin ich darauf gekommen, dass man vielleicht etwas anderes müsste machen, im Gleichnis, um die Aussagen zusammenzubringen. Das ist der Käserock von der Rückseite und das ist auch nicht ganz so ein stabiler Felsen, wie man könnte meinen, wenn man von vorne schaut. Das ist vom Wallensee her. Also der Käserock ist ziemlich geschichtet. Und von daher ist es auch nicht einfach gewesen, bringt man wirklich all das dort rauf, kann man die Statik so machen. Es hat auch rechte Erdanker da gebraucht, um das Ganze können fixieren. Und jetzt will ich das Bild noch ein bisschen weiterziehen. Man kann sein Glaubensfundament auch mit so kleinen Fähnchen, mit so Strandflaggen, kann man ausüben. Man kann das, der Wesley hat unterschieden zwischen Meinungen und Grundlagen. Und man könnte so Meinungen aufstellen, das wäre vielleicht eine andere Form vom Gleichnis. Und dann, wenn ein starker Wind kommt, dann nimmt es die Fähnen und die Meinungen wieder weg. Also ich denke so, Sachen, wie wir in der Vergangenheit immer wieder hatten, in der Kirche, wo plötzlich Kleider zu einer Glaubensfrage werden, wo die Haare, die Frisur zu einer Glaubensfrage werden. Ich muss gar nicht weitermachen, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine, was wir da sagen können. Der Wesley hat das eher als Nebensächlichkeiten erwähnt. Und dann gibt es noch die Grundlage, das Feste. Und wenn der Boden vielleicht so ist, dann muss man halt wirklich Grundlagen haben, die richtig gut im Boden verankert werden. Glaubensgrundlagen, Essentials beim John Wesley. Ich greife da immer auf die 10 Kennzeichen der Methodisten zurück. Dort geht es ums Zentrum des Glaubens. Wenn jemand für sich so Grundlagen sucht, kann er die anschauen und wieder einmal durchlesen. Sie dreht sich alle ums Kreuzesgeschehen, ums Erlösungswerk von Christus, um die wichtigen Sachen, die er gemacht hat. Und vor allem gefällt mir der deutsche Untertitel von diesen 18 Glaubensgrundlagen, wo es nämlich heisst, warum Methodisten schlicht und einfach Christen sind. Also es geht nicht um methodistische Grundlagen, sondern es geht um biblische Glaubensgrundlage. Gottes Liebe und der Glaube, wo aus dieser Liebe heraus wächst. Das soll nicht über Begriff, über Meinungen und im Streit entstehen, sondern das Wichtige ist, dass wir miteinander die Liebe von Gott in die Welt heraustragen. Und darum habe ich mir überlegt, wir müssen Glaubensgrundlagen haben, die in die Tiefe gehen, wie ein Fundament. Ich habe die für mich einmal formuliert: Gnade, Vergebung, Himmelserbe. Oder zum Beispiel Heil in Christus, die Rettung. Oder meine Erlebnisse mit Gott, das gibt auch für mich eine wichtige Glaubensgrundlage. Und die tiefste, die ich für mich gesetzt habe: Jesus ist für meine Sünden ans Kreuz. Und die hier, die überlasse ich euch. Dann könnt ihr euch überlegen, und wenn ihr noch mehr Linien braucht, könnt ihr auch noch mehr Linien ins Fundament hinein tun. Mein Glaubensfundament, das ist das Anliegen von Jesus in der Zusammenfassung der Bergpredigt. Es muss tiefgründig sein, damit es auch in den Stürmen vom Leben festhält, dass es Bestand hat, dass ich verwurzelt oder ergründet in Jesus bin. Es ist so, wenn Jesus eben das Gleichnis so wird erzählen: Jeder, der meine Worte hört und sie befolgt, ist jemand, der seine Seilbahnstation auf dem Berg aufbaut. Dann will eben Jesus nicht, dass dann die Bergstation irgendwann ins Rutschen kommt. Das Oberflächliche, das wegrutscht, das Oberflächliche, das weggeht. Jesus möchte, dass wir wirklich auf seine Worte hören, dass wir sie eben verankert, tief gründet. Wer diese meine Worte hört, ist wie eine kluge Frau, ein kluger Mann, welche ihr Leben auf das Fundament von Jesus Christus aufbauen. Amen.